Das Leben ist kein Ponyhof? Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SOVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des SOVD-Podcasts Kein Ponyhof. Mein Name ist Stefanie Jekel. Ich bin die Pressesprecherin des SOVD in Niedersachsen und mir gegenüber sitzt wie immer meine Kollegin Katharina Lorenz. Hallo Katharina.
Hallo Steffi.
Als Sozialrechts- und Sozialpolitik-Expertin natürlich.
So viel Zeit muss sein.
So ist es. Katharina, wir sprechen heute über das große Thema Armut.
Ja.
In erster Linie, das wird einen großen Teil unserer heutigen Folge einnehmen, mit einem Journalisten, der nicht nur über das Thema geschrieben hat, sondern der da auch persönliche Erfahrungen mitgemacht hat. Wir wollten es aber nicht versäumen, diese Gelegenheit zu nutzen, weil natürlich, das muss man sagen, die Themen Armut und Bürgergeld bei uns in der Gesellschaft sehr, sehr eng verknüpft sind. Mal über das Thema Bürgergeld zu sprechen, denn seit dem 1.7. heißt das Bürgergeld ja nicht mehr Bürgergeld.
Ja.
So, und ich wüsste gerne einfach mal von dir, gib uns doch bitte mal ein Update, warum heißt das Bürgergeld jetzt auf einmal nicht mehr Bürgergeld?
Ach Gott, wenn ich das wüsste.
Ja. Nachdem es ja früher Hartz IV hieß, Bürgergeld und Bürgergeld heißt es ja auch noch gar nicht so lange.
Nee, Bürgergeld heißt es.
Heißt es jetzt wie seit dem 1.7.?
Also im Grunde ist es so, dass wir, diese Begrifflichkeit gab es ja früher eigentlich auch schon, die Grundsicherung. Und die Grundsicherung ist im Grunde eigentlich ein Oberbegriff für Bürgergeld, also für das ehemalige Bürgergeld, für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und für die Sozialhilfe. Also im Grunde die existenzsichernden Leistungen, die es halt bei uns in Deutschland gibt.
Okay.
Genau.
So, und das heißt, Breaking News, Bürgergeld heißt jetzt Grundsicherung.
Bürgergeld heißt jetzt
Reiter
Grundsicherung.
Reiter heißt jetzt Zwick, sonst ändert sich nichts.
Genau, wie beim letzten Mal im Grunde eigentlich auch schon. Obwohl man sagen muss, es ändert sich schon einiges.
Ja.
Und das ist tatsächlich auch in der Diskussion natürlich halt auch sehr hochgekocht, auch zu Recht. Weil es gibt tatsächlich so, naja, drei grundlegende Änderungen, die tatsächlich auch eher eine Verschlechterung für die Menschen bedeutet, die dann Grundsicherungsleistungen beziehen.
Okay, dann sag doch mal kurz, was diese drei Änderungen sein werden.
Genau.
Oder sind, besser gesagt, ist das schon in Kraft getreten.
Genau. Also das erste bezieht sich auf das Vermögen. Es war bisher so, dass man als alleinstehende Person, wenn man in die Grundsicherung gefallen ist, also einen Antrag gestellt hat, ein Schonvermögen von 40.000 Euro haben durfte. Das hatte man während Corona ja hochgesetzt, das hatte man dann auch beibehalten. Das war so ein Vermögensschonbetrag, der durfte auf dem Konto sein. Und das ist jetzt geändert worden. Das heißt, wir haben jetzt wieder eine altersabhängige Vermögenseinstufung. Das haben wir früher auch schon mal gehabt unter Hartz IV.
Ja.
Das heißt, je Lebensalter haben wir einen höheren Vermögensfreibetrag. Das heißt also, bis 30 Jahre darfst du als alleinstehende Person 5.000 Euro haben an Vermögen und ab 51 Jahren steigt das dann auf 20.000 Euro. Das heißt, das ist im Grunde das Vermögen, das du haben darfst, entweder auf dem Tagesgeldkonto, als Aktien, als Wertgegenstände. So, das ist im Grunde halt, es gibt einen relativ weiten Vermögensbegriff.
Okay, und warum ist das problematisch? Man könnte ja auch sagen, naja, also wer Leistungen vom Staat bekommt und aber noch 40.000 Euro auf der hohen Kante hat, sollte er die nicht mal ausgeben. Ich glaube, da würden viele sagen, ja, sollte man tun. Warum ist das denn vielleicht trotzdem problematisch?
Also es kann insbesondere problematisch natürlich für die Personen sein, die zum Beispiel fürs Alter vorgesorgt haben, aber nicht diese klassischen privaten Altersvorsorgeverträge abgeschlossen haben. Es gibt viele Menschen, die mittlerweile sagen, fürs Alter sorgen wir halt mit Geld auf dem Tagesgeldkonto vor oder gegebenenfalls halt
in ETFs
zum Beispiel.
Das wäre alles weg dann, ne?
Das wäre dann alles weg. Das heißt, das muss man dann halt verbrauchen. Das heißt, das Problem ist dann natürlich halt irgendwann, wenn man dann in Rente geht und eigentlich sagt, naja, ich habe eigentlich schon auch, wollte privat vorsorgen, was uns ja auch immer eingetrichtert wird, wie wichtig das halt im Grunde auch ist, da auch privat vorzusorgen. Die haben dann ein großes Problem.
Okay, verstehe ich. Also es gibt Änderungen beim Vermögen. Was noch?
Viel schlimmer ist die Problematik im Bereich der Kosten der Unterkunft. Wir hatten bisher, zumindest im ersten Jahr des Bezuges, wurden sämtliche Kosten der Unterkunft übernommen, weil man damit einfach die Leute halt auch erstmal ein bisschen beruhigen wollte, sagen wollte, okay, der Wohnungsmarkt ist ja eh sehr, sehr angespannt.
Ja.
du musst jetzt nicht innerhalb von wenigen Wochen, wenn du im Bürgergeld bist, in der Grundsicherung bist, eine günstigere Wohnung suchen, umziehen, zu schauen, weil, wie gesagt,
das geht ja häufig auch gar nicht, ne?
Wo kriegst du heutzutage tatsächlich auch eine günstigere Wohnung? Und die wenigsten haben ja vorher auch schon auf 200 Quadratmetern alleine gewohnt. Muss man auch ganz klar sagen. Klar. Und das wird jetzt tatsächlich gedeckelt. Das heißt, es werden maximal 150% der angemessenen Miete übernommen. Das heißt, wir haben ja Mietobergrenzen, die sind kommunal unterschiedlich. Mhm. Ne, das ist klar. Also wer in München lebt.
Je nachdem,
lebt,
wie der Wohnungsmarkt ist, ne?
Mhm. Genau, hat nochmal andere Kosten natürlich, als wenn man irgendwie im ländlichen Bereich wohnt. Das ist damit im Grunde so ein bisschen halt abgedeckt. Und wenn ich zum Beispiel Mietobergrenze habe von 500 €, sage ich jetzt einfach mal, als alleinstehende Person, dann werden höchstens halt 150%, also 750 € übernommen.
Okay.
Das ist also gedeckelt. Und das ist natürlich wirklich gravierend problematisch, gerade für Menschen zum Beispiel mit Behinderung, mit Pflegebedarf oder auch für Menschen oder Familien mit mehreren Kindern.
Die kriegen ja
eh keine Wohnung bekommen.
Und günstig schon mal gleich gar nicht.
Und günstiger schon gar nicht. Die müssten sich im Grunde halt so weit verkleinern, dass eigentlich ein menschenwürdiges Leben halt irgendwie nicht mehr möglich ist.
Weil zwangsläufig, dass du deine Wohnung, dass es günstiger ist und dass du eine Wohnung kriegst.
Genau.
Ne? Also,
Genau. Also, das ist ein großes Problem, insbesondere weil wir jetzt schon fast 15 oder über 15% der Bedarfsgemeinschaften, also der Personen, die Grundsicherung beziehen, ungedeckte Wohnungskosten haben.
Ja.
Das heißt, die zahlen im Grunde schon aus ihrem Regelbedarf zusätzlich Kosten, die gar nicht vom Amt übernommen werden, weil sie einfach keine günstigere Wohnung bekommen.
Weil das ist ja die Mehr, die halt immer so kursiert, ne? Das Amt zahlt die ganze Miete.
Alles.
Und das ist halt Quatsch.
Und das stimmt halt nicht. Mhm. Und wie gesagt, und dieser Personenkreis wird von Jahr zu Jahr auch größer. Also von da haben wir da eine große Problematik. Und der dritte große Bereich, das ist das mit den Sanktionen. Das kursierte ja auch schon in den Medien sehr, sehr häufig.
Ja.
Das ist im Grunde so, dass das System, das grundsätzliche System halt bestehen bleibt, aber die Sanktionen werden sehr weit, also noch weiter ausgeweitet.
Mhm.
Und das Schlimmste ist im Grunde, dass es tatsächlich auch eine Sanktionierung um 100% geben kann. Das heißt, das Amt könnte rein theoretisch tatsächlich auch die Grundsicherung komplett einstellen, wenn du deinen Mitwirkungspflichten nicht nachkommst. Und das ist im Grunde diese Totalverweigerer-Sanktion eigentlich.
Ja.
Darunter firmiert es so ein bisschen. Aber das betrifft tatsächlich auch Personen, die zum Beispiel halt irgendwie 2-3 Termine versäumt haben beim Jobcenter. Also letztendlich kann da tatsächlich halt auch die Grundsicherung dann gestrichen werden. Und das könnte problematisch auch gerade insbesondere für Personen sein, die zum Beispiel an psychischen Erkrankungen leiden. Oder aber auch Familien zum Beispiel mit mehreren Kindern, wo dann einer aus der Bedarfsgemeinschaft da möglicherweise der Mitwirkungspflicht nicht nachkommt, dann wird sanktioniert. Zwar nur für denjenigen, der tatsächlich halt dann beim Amt nicht erschienen ist.
Mutter, Vater
zum Beispiel. Aber letztendlich trifft es natürlich dann trotzdem die Kinder, weil ja weniger Geld an der Bedarfsgemeinschaft da ist.
Ja.
Und das ist natürlich eine große Problematik, also gerade wenn es natürlich auch Unterkunftskosten betrifft.
Mhm.
Und dann möglicherweise Familien dann halt irgendwie aus der Wohnung raus müssen, weil der Vermieter sagt, ihr zahlt ja eure Mietkosten nicht mehr.
Ja.
Mhm. Ja.
Nur ganz kurz, weil ich weiß, dass du da bestimmt irgendwie so ein Nahgefühl 2 Stunden drüber reden könntest.
Ja.
Aber gerade das Thema Bürgergeld ist ja wahnsinnig hochgekocht, auch in der Presse, ne?
Ja.
Also das, was wir so feststellen, ne, dass diese Menschen wirklich nicht nur armutsgefährdet, sondern armutsbetroffen sind.
Mhm.
Also die sind arm.
Die sind arm.
Ne? Also die bekommen einen Regelsatz und die sind einfach arm.
Mhm.
Das spielt ja hat bislang bei der Grundsicherung überhaupt gar keine Rolle gespielt in der öffentlichen Diskussion, sondern da ging es eben darum, warum sollen die so viel Geld auf dem Konto behalten? Dann müssen die halt, ne, die Totalverweigerer, wenn sie nicht mitmachen wollen, dann kürzt man ihnen halt auch alles. So, und ne, wenn man bedenkt, dass diese Totalverweigerer irgendwie so, ich glaube, 16.000 Leute, also es ist wirklich verschwindend gering.
Unter 1%.
Aber es ist die Headline in Medien.
Mhm.
Da frage ich mich doch, kannst du das, du hast ja auch lange Jahre bei uns in der Beratung gearbeitet, kannst du das so bestätigen, diese Vorurteile, die da auch so medial irgendwie durch die Medien gepeitscht werden?
Nee, gar nicht. Also ich habe in meiner Beratungspraxis nicht eine Person erlebt, die tatsächlich sich komplett verweigert hat und gesagt hat, hey super, Hartz IV oder Bürgergeld ist toll, das nehme ich mal mit. Das habe ich nie erlebt, auch gerade bei Familien zum Beispiel, also Eltern fangen nicht an, irgendwie ihren Regelbedarf für Zigaretten und Alkohol auszugeben.
Nee, stimmt, das ist ja das nächste Vorurteil.
Das ist so,
ne?
Das zweite Vorurteil,
ja.
Ne? Die rauchen und trinken ja alle. Nee, ich habe eher das Gegenteil erlebt.
Hm.
Also eher Personen, die verzweifelt waren, gesagt haben, ich will arbeiten, ich möchte arbeiten, die natürlich sicherlich auch Arbeitsmarkthindernisse oder Hemmnisse hatten aus unterschiedlichen Gründen, aber die einfach wenig Unterstützung und Hilfe und Integration in den Arbeitsmarkt, also echte Integration in den Arbeitsmarkt bekommen haben, dann halt eher so Angebote, die sie dann schon 10.000 Mal machen mussten, irgendein Bewerbungstraining gesagt haben, ich komme ja langsam halt dämlich vor. Ne?
Ich erinnere mich noch an den einen, der Fachinformatiker war und dann eine Weiterbildung zu Excel machen sollte. Ne?
Ja, solche Angebote dann. Also wirklich nicht sehr individuell, nicht drauf geguckt, okay, welche Fähigkeiten, Kompetenzen haben die Personen, wo sind möglicherweise Hemmnisse, wo können wir wirklich halt individuell helfen, ganz gezielt. Und das ist das große Problem eigentlich eher. Und wie gesagt, habe ich in meiner Beratung nie erlebt. Ein Totalverweigerer.
Okay. Dann danke ich dir erstmal für diese Einordnung.
Gerne.
Und bevor wir jetzt mit unserem heutigen Gast sprechen, kommen wir zur heutigen Zahl der Folge.
Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
Das ist die 4. 4 gewinnt.
4%.
Nein. Nein, es ist tatsächlich, jedes vierte Kind ist in Niedersachsen von Armut betroffen.
Ui, ja.
Sagt das Landesamt für Statistik. Ja. Und ich finde, das ist eine Hardcore-Zahl. Jedes vierte Kind, also ein Viertel. Ne, unter 18. Und vor allen Dingen sollte man vielleicht diese Zahl mal im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt gleich mit unserem Gast sprechen. Wir haben uns nämlich einen Journalisten und einen Autor eingeladen, der zu diesen 4 Kindern zählen würde, die von Armut betroffen waren in der Kindheit und der uns einfach ein bisschen was erzählt aus seiner Kindheit, seinem Leben, seinem Werdegang, mit dem wir auch über das gesellschaftliche große Problem Armut sprechen. Also ich glaube, wir dürfen gespannt sein.
Wir freuen uns, dass er den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
Olivier David. Hallo Olivier, guten Tag.
Hallo.
Hallo, auch von mir. Danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns im Podcast bist. Und wir sprechen ja über das große Thema Armut. Und wir haben gedacht, also wir drei haben uns schon mal auf einem Fachtag von uns kennengelernt. Mhm. Das nur zum Hintergrund, wo wir auch schon mal ein Gespräch zu dem Thema geführt haben. Und wir fanden dich sehr toll. Und sehr interessant, was du zu sagen hattest. Deswegen haben wir gedacht, wir wiederholen das einfach mal in einer Podcast-Folge laden dich einfach mal zu dem Thema ein, weil du nicht nur fachlich dich damit beschäftigst, sondern auch tatsächlich ja einen sehr persönlichen Bezug zu dem Thema hast. Und deswegen würde ich gleich mal einsteigen mit der Frage, in deiner Kindheit und vielleicht auch jetzt noch im Erwachsenenleben spielt das Thema Armut ja eine besondere Rolle für dich. Inwiefern ist das so? Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen.
In meiner Kindheit, also ich habe das früher ja gar nicht gewusst, dass ich arm bin. Wir haben auch dieses Wort nicht benutzt. Und das gibt natürlich auch einen Hintergrund, warum das so ist. Das weiß ich aber erst natürlich, seitdem ich mich damit beschäftige. Das Wort Armut, das hilft den Leuten nicht, die in Armut leben. Das heißt trotzdem nicht, dass wir es nicht benutzen sollen. Denn es ist ja sozusagen erstmal rein deskriptiv etwas, was ein bestimmtes soziales Verhältnis beschreibt. Aber Betroffenen hilft es oft nicht und deswegen benutzen sie es so ungern, weil damit einfach eben immer konnotiert ist, ja, dann hast du vielleicht auch selber ein bisschen Schuld oder so, ne? Genau. Ja. So. Das heißt, ich habe irgendwie mit 29 oder 30, als ich angefangen habe, im Journalismus zu arbeiten, habe ich erstmal überhaupt verstanden, ja, was für sozialen Verhältnissen ich entstammt bin. Und relativ zeitgleich habe ich eine Therapie angefangen und da habe ich dann irgendwie schnell festgestellt, dass man mein ganzes Leben gar nicht begreifen kann, ohne diesen permanenten, andauernden Mangel aus Geld und dann dementsprechend verbunden mit einem hohen Druck, der eben dieses absolute Fehlen von Geld immer auslöst. Und dass man weder meine Schullaufbahn noch die konstanten Beschämungen, die ich erlebt habe in meiner Kindheit und Jugend, noch meine vielen völlig wirren und diffusen Entscheidungen, wie ich mein Leben führen will, und man kann das alles gar nicht begreifen, ohne auf das Konzept irgendwie von Armut, von sozialer Ungleichheit zu sprechen zu kommen. So, das klingt jetzt alles ein bisschen kryptisch. Ich kann vielleicht ein, zwei Beispiele geben.
Ja, gerne.
Die Beschämung, ich bin auf eine Waldorfschule gegangen. Das ist für eine Person, die arm ist, irgendwie relativ unwahrscheinlich.
Das stimmt, ja.
Genau, das hatte den Hintergrund, dass eine Schule in unserem Stadtteil eröffnet hatte. Und der zweite Grund war, dass meine Mutter die Möglichkeiten hatte, sich zu befragen. Also wir waren, als ich eingeschult wurde, meine Mutter formal noch gearbeitet, aber ein Jahr danach haben meine Eltern sich getrennt. Und dann war meine Mutter 8 Jahre lang erwerbslos. Das war noch vor Einführung von Hartz IV. Also ein paar Monate bevor Hartz IV eingeführt wurde, hat sie dann Arbeit gefunden, Gott sei Dank, so dass ich, dass wir davon sozusagen nicht mehr betroffen waren und trotzdem nicht viel mehr Geld hatten, als wir in Armut gelebt haben. Genau. Sie war zwar arm, aber sie hatte irgendwie die Möglichkeiten, sich zu befragen, was brauchen meine Kinder denn? Und ihr war klar, dass wir irgendwie zu wenig Fürsorge bekommen hatten. Sie hat uns alles gegeben, was sie konnte. Und dass wir irgendwie einen besonderen Förderbedarf haben. Man hat sich gefragt, ja, welche Schule kann denn diesem Mangel Rechnung tragen? Und dann ist sie auf diese Schule gekommen. Und das setzt natürlich mega viel voraus. Also es setzt sich voraus, dass jemand Gedanken machen kann darüber, ne? Also dass das überhaupt ein Möglichkeitsraum ist und dass man nicht sagt, ja, der kommt halt in die Stadtteilschule, so wie alle anderen Kinder auch, ne? So. Und das war erstmal sozusagen großes Glück für mich und meine Schwester und gleichzeitig aber auch Quelle permanenter Beschämung, denn da triffst du auf Lebensrealitäten, die alle ganz anders sind als deine.
Das glaube ich,
so,
ja.
Und das war dann so, ich wurde für schlechte Noten sozusagen, wurde über mich gelacht. Ich war der seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Ich war zu laut, ich war zu aggressiv. Ich war immer zu viel sozusagen und dieses zu viel habe ich aber auch von zu Hause mitgebracht und auch da wieder nicht, man kann nicht alles über soziale Verhältnisse erklären. Meine Mutter hatte auch eine psychische Erkrankung, aber Leute, die psychisch erkrankt sind, die sind halt auch viel häufiger in Armut, ne? Also das heißt, wäre es meiner Mutter ergangen, hätte sie sozusagen die permanenten finanziellen Sorgen nicht gehabt, dann wäre sie wahrscheinlich immer noch psychisch krank gewesen, aber dann hätte sie vielleicht ganz andere Ressourcen, das früher anzugehen, ne? So. Das heißt, es zieht sich durch alles durch, ne? Es gibt in meinem ersten Buch, was ich geschrieben habe, keine Aufstiegsgeschichte, gibt es so eine kurze Szene, da beschreibe ich so diesen Walk of Shame zum Lehrerpult, wenn vor der Klassenfahrt irgendwie gefragt wird, ja, die Kinder, die Fahrt vom Amt bezahlt bekommen, müssen jetzt noch ihre Bescheide abgeben.
Ach,
das hat die Lehrerin natürlich, das ist so eine kurze, prägnante Stelle, das hat die Lehrerin natürlich nicht böswillig gesagt, aber natürlich merken die anderen Kinder ganz genau, welche Kinder nach vorne gehen und die wissen auch irgendwie, was das bedeutet. Und ich wusste das irgendwie auch so. Und das markiert natürlich soziale Unterschiede. Und dann gehst du halt auf diese Klassenfahrt, was ja immer schon mal ein Privileg ist. Und dann ist aber am ersten Tag dein Taschengeld schon alle, weil du irgendwie 10 oder 15 Euro mitbekommen hast.
Ja.
Oder am zweiten Tag. Und dann bist du halt der irgendwie darauf angewiesen ist, dass andere Leute mit dir teilen. So, ne? Und das markiert dich in einem Klassengefüge, aber später auch tatsächlich sozusagen in einem größeren Verhältnis, markiert dich halt immer als den Unterlegenen. So, ne? Also wer waren bei uns die Kinder, die am beliebtesten waren? Das waren die Kinder, die am meisten Markenklamotten hatten, waren die Kinder, die am meisten durften von ihren Eltern. Und die Kinder, die am meisten durften, waren die Kinder, die am privilegiertesten aufgewachsen waren. Und dagegen stank meine Lebensrealität permanent ab. So.
Ja.
Hatte auch zur Folge, dass ich dann niemanden mit nach Hause genommen habe, weil bei uns war in den Zimmern kaum Mobiliar. Nicht nur, weil wir uns nicht leisten konnten, sondern auch, weil meine Mutter so ganz minimalistisch gelebt hat. Und es war klar, zu Hause ist kein Ort. Das zeige ich nicht den Kindern aus meiner Klasse, ne? Und so beginnt diese permanente Regulierung, diese permanente Selbstbefragung. Was kann ich den anderen zumuten? Dürfen die wissen, dass mein Vater früher im Gefängnis saß? Nein, also das verschweige ich. Dies verschweige ich, ne? Und dann kriegt man sowas Verhuschtes. Dann hat man in verschiedenen Wahrheiten in verschiedenen Situationen verschiedene Wahrheiten, die man spielen kann. Und das macht einem nicht zum souveränen Kind. Ne? So. Und das ist sozusagen so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und ich würde sagen, das alles ist grundiert. Diese ganzen Fragen, über die wir reden, auch wenn das teilweise irgendwie wie persönliches Schicksal rüberkommen mag, das alles ist wirklich total grundiert von der Frage nach sozialen Verhältnissen. Also welche sozialen Verhältnisse sorgen für Beschämung, sorgen dafür, dass man ständig lügt, so wie ich.
Ja.
Wie auch, ne, so, dass man irgendwie Wahrheiten erfindet, um irgendwie dazuzugehören. Und das hat mich dann auch wieder natürlich irgendwie ins Abseits gestellt, ne? Weil den Kindern fällt irgendwie auf, dass man nicht so wie die ist, dass man dann an manchen Stellen nicht so selbstbewusst ist. Dass sich Widersprüche in den eigenen Erzählungen einschleichen und so weiter. Und das sorgt eben alles dafür, dass man nicht sehr beliebt ist. Und es zieht sich sofort. Ich habe dann sozusagen, auf der Waldorfschule ist es eigentlich normal oder gesetzt, dass die Kinder ihr Abitur machen. Ich habe dann mit dem Abitur waren meine Noten schon zu schlecht. Dann habe ich versucht, mein Fachabitur zu machen und auch das nicht geschafft. Also war ich 2 Jahre lang sozusagen in Anführungszeichen umsonst in der Schule, also 12 Jahre statt 10 Jahre Realschule gemacht. Also auch danach, ich habe irgendwann in den 30ern, ich bin jetzt 37, habe ich ein Studium angefangen und nach 5 Semestern abgebrochen. Man kann das alles als individuelle Entscheidung verstehen oder man schaut sich die Zahlen an und sagen, aber es brechen doch immer die Leute ihr Studium ab, die sozusagen überhaupt von dem Wert von dem Studium im Alltag nicht genügend Verständnis haben, was es ihnen in der Zukunft vielleicht bringen mag oder deren Lebensrealität so komplex ist und so prekär ist, dass sie permanent irgendwie schauen, ja, ich studiere schön und gut, aber ich muss irgendwie auch mein Leben finanzieren. Ne? Und das sind eben Fragen bei mir. Und also es ist sozusagen bei Leuten wie mir, die in Armut aufgewachsen sind und auch als Erwachsene war ich ja die meiste Zeit arm, aber wusste das nicht, sind dann solche Brüche im Lebenslauf einfach viel, viel wahrscheinlicher.
Ja, ich frage mich gerade, Olivier, wenn du sagst, naja, du hast keine Kinder mit nach Hause genommen, ne, und hast dich da natürlich auch immer unsicher gefühlt und warst irgendwie in der Schule tatsächlich, ne, die deine Mitschülerinnen und Mitschüler haben das schon irgendwie gecheckt. Hattest du denn zu Hause in deinem Viertel oder ne, da, wo du aufgewachsen bist, einen Bereich, wo du dich sicherer gefühlt hast? Wo du nicht so maskiert rumlaufen musstest, sag ich jetzt mal, wo du nicht Wahrheiten erfinden musstest? Oder gab es das quasi gar nicht?
Das gab es nicht so wirklich, weil wir auch als Familie sehr abgeschottet gelebt haben. Und das hat natürlich dann auch nicht nur mit sozialen Verhältnissen zu tun, sondern auch mit psychischer Erkrankung und irgendwie sozialem Rückzug. Ne? So, da greifen schon verschiedene Dinge ineinander. Wir hatten schon auch Freundinnen, meine Schwester und ich, aber diesen Imperativ irgendwie, der wurde auch nicht ausgesprochen, aber dass wir keinen Besuch zu Hause bekommen, so, das war schon groß. War irgendwie klar, dass man den anderen Leuten zu Hause nicht, also dass man den anderen Leuten das nicht das eigene Zuhause zeigt. Und hinzu kam, dass in meiner Straße die meisten Kinder kurdisch oder türkisch waren und es war nicht so, dass wir da irgendwie große Berührungsängste hatten. Wir haben schon im Hof miteinander gespielt, aber es war irgendwie dann noch kulturell irgendwie eher doch eine größere Ferne. Also die haben irgendwie mehr Zeit miteinander verbracht. Ich war auch ein paar Mal irgendwie oben bei Kindern und so, auch mal Fußball zusammengeschaut, aber es gab immer irgendwie so irgendwas, ja, es hat dann so eine bestimmte Stufe immer nicht überschritten.
Ja.
Und auch meine Mutter hat immer sich bemüht, sozusagen, ne? Sie hat sich bemüht, Freundinnen zu haben, zu denen sie uns auch mitgenommen hat. Und die hatten dann häufig einen sozioökonomisch besseren oder anderen Hintergrund. Also haben dann in Häusern gelebt oder so. Aber das waren alles Freundschaften, die haben alle nur eine gewisse Zeit gehalten. Und das zeigen auch eben alle möglichen Zahlen. Freundschaften sozusagen aus verschiedenen, in verschiedenen höheren Milieus sind gar nicht so wahrscheinlich, wenn man arm ist. Das hat dann natürlich auch mit Möglichkeiten zu tun, ne? Kann man gemeinsam in Urlaub fahren? Nein, kann man nicht, ne? Also, wir haben uns eine Gesellschaft organisiert, in der Freizeit eigentlich bedeutet, Konsumentscheidungen gemeinsam zu treffen. Das klingt jetzt ein bisschen, polemisch, aber ich würde sagen, wenn man mal so ehrlich ist und sich selber befragt, was macht man denn in seiner Freizeit?
Na klar, das viel mit Geld zu tun, ne?
Genau, hat es einfach viel mit irgendwelchen Unternehmungen zu tun. Und die sind eben auch an Möglichkeiten gekoppelt, ob man die machen kann oder nicht.
Ja.
Und wenn da eine Familie immer sagt, schwierig und so, dann ist es halt eben, dann gehen die Dinge eben auseinander. Ich weiß jetzt nicht im Konkreten sozusagen, was dazu geführt hat, dass dann bestimmte Freundschaften meiner Mutter in die Brüche gegangen sind, aber da kann man sozusagen, glaube ich, so sozioökonomische Verhältnisse nicht außen vor lassen. Gerade, man weiß ja auch zum Beispiel über Paarbeziehungen, dass wenn es da eine große ökonomische Ungleichheit gibt, dass die halt auch nicht halten, weil es einfach sehr, sehr komplex und schwierig ist. Ja. Ne? So, wenn eine Person doppelt oder dreimal so viel verdient wie die andere, ist es nicht so einfach, weil dann mit einem höheren Verdienst sozusagen geht auch eine andere Selbstverständlichkeit einher, irgendwie dieses Geld natürlich auch zu benutzen. Ne? So.
Ja,
und
ja.
wenn andere Leute das nicht können, dann gibt es halt immer so diesen Raum der Stille irgendwie zwischen einem Paar. Und das gibt's, glaube ich, auch in Freundschaften viel. Und das isoliert natürlich auch total. Ne? Also das heißt, wenn du arm bist, dann kommt dir die Welt einfach bedrohlich vor. Und das war bei uns so. Natürlich auch wegen psychischer Vorbelastung in der Familie. Mein Großvater war ja politischer Gefangener, der in Konzentrationslagern saß. Also das heißt, da gibt's über mehrere Generationen Hafterfahrungen, Knast, Folter und auch Suizide in meiner Familie und so. Also da gibt's echt einiges an Vorprägung. Aber dann natürlich alles immer strukturiert. Also selbst meine Mutter ist ja schon in Armut aufgewachsen. Ne? Und mein Großvater ist ja auch schon in Armut aufgewachsen. Und das zieht sich eben sofort und macht eben das viel wahrscheinlicher. Und das zeigen eben auch alle möglichen Zahlen, dass man dann selber weniger Chancen hat, irgendwie da rauszukommen.
Ja. Du hattest ja gesagt, du bist auf die Waldorfschule gegangen. War dann so der Schuleintritt eigentlich das erste Mal, dass du gemerkt hast, dass die Rahmenbedingungen in deiner Familie halt möglicherweise anders sind? Oder hast du da schon vorher irgendwie Erfahrungen mitgemacht oder das für dich so gemerkt?
Überhaupt nicht. Also es ist genauso, wie du sagst. Also ich habe irgendwie nicht gewusst die ersten Jahre, außer dass wir da auch schon ein, zwei Freunde hatten, sozusagen über meine Mutter oder über meine Eltern, die in Häusern gewohnt haben. Aber ich habe da nicht Unterschiede gemerkt. Und erst durch die Waldorfschule fiel mir das auf. Aber wie gesagt, in einem Raum außerhalb der Sprache. Ne? Also da gab es das Wort Armut Ich wurde auch nie, es wurde auch nie gesagt, dezidiert, oh, bist du arm, oh, du hast aber nie Geld oder so, sondern das wird dann über andere Sachen vermittelt. So, genau. Das heißt also, und das ist das Paradoxe. Eigentlich sozusagen geschieht mir da als kleinen Bubi ja was eigentlich Wunderbares. Ah, der kommt aus seinem Milieu raus, der sieht, die Welt ist größer, als sie eigentlich ist. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 2022, die besagt, ist aus Amerika, die besagt, dass Kinder, die in Armut aufwachsen, wenn sie Kontakte in ihrer Kindheit oder Jugend zu ökonomisch besser gestellten Menschen, man würde Mittelschicht sagen, so im Umgangssprech, haben, dann verdienen sie als Erwachsene bis zu 20% mehr.
Ja.
Und das hat natürlich was damit zu tun, wovon ich auch profitiert habe, dass man dann sieht, ah, die Welt ist größer, so gehen Eltern irgendwie miteinander um in anderen sozialen Milieus, ne? Häusliche Gewalt hat bei uns auch eine Rolle gespielt. Das spielt auch in bürgerlichen Familien mit uns eine Rolle, ne?
Ja,
das ist jetzt nicht nur, dass es nur die Armen sind, aber eben sozusagen die Zahlen zeigen schon ein ökonomisches Gefälle der Gewalt tatsächlich auch. Aber man kriegt einfach anderes Handwerkszeug mit. Und ich hatte dann irgendwann einen besten Freund, deren Eltern haben sich ein Haus gebaut und ich wurde da ganz viel ausgelagert, aber wollte das auch. Also es war eine Art Flucht von zu Hause und das hat mir total gut getan. Ich bin einmal mit den Eltern und der Familie an den Gardasee, in deren Wohnung an den Gardasee gefahren, hab da Urlaub gemacht. Und davon profitiere ich natürlich ungemein als Kind. Und das ist eben dieses zweischneidige Schwert. Und gleichzeitig ist sozusagen der Preis, den ich dafür bezahlen muss, mich die ganze Zeit fremd zu fühlen und die ganze Zeit zu merken, das sind alles Leute, die mir überlegen sind. Und das sorgt auch wieder irgendwie für ein Problem im Selbstbild. Ne? Wenn man hat keine Worte als Kind dafür, warum man die Hausaufgaben nicht macht und andere die machen und so. Ne? Und das ist einfach, also in der sozusagen modernen Schulsoziologie ist es, glaube ich, so ein bisschen Common Sense, dass man sagt, okay, wer Hausaufgaben bewertet, der bewertet eigentlich soziale Verhältnisse. Ne? Also, weil Kinder aus ökonomisch besseren Familien strukturell ganz andere Möglichkeiten haben. Ne? Stellt euch vor, damit habt ihr euch sicher auch selber schon mal beschäftigt, aber stellt euch vor, irgendein Problem, irgendein Kind, deren Eltern Rechtsanwälte sind, hat in irgendwie mehreren Fächern irgendwelche Probleme. Dann sagt man, idealerweise, es muss nicht so sein, aber dann sagt man, wo drückt der Schuh und wie können wir dir helfen, wie können wir dich unterstützen? Und dann sagt das Kind, keine Ahnung. Und dann überlegt man und probiert ein bisschen rum. Und das ist eben Freiheit sozusagen, dass man sagt, okay, können wir irgendwie was verändern an deinem Ort, wo du Hausaufgaben machst? Sollen wir das einfach nochmal durchgehen? Oder halt, wir organisieren die Nachhilfe.
Ja, das stimmt. So. Ne?
Und wenn es das alles nicht gibt, wenn sozusagen auch das Bewusstsein manchmal nicht dafür da ist, für mich war zu Hause einfach kein sicherer Ort. Für mich war da zu Hause kein Ort, an dem ich nachdenken konnte. Auch kein Ort, an dem ich irgendwie sehr gerne war. Dann wird es einfach unwahrscheinlicher, dass Kinder Hausaufgaben machen. Ne? So.
Klar, wenn die Unterstützungsmöglichkeiten dann einfach eingeschränkt sind, natürlich auch nochmal durch finanzielle Ressourcen, wird es halt einfach schwierig. Ja.
Und das Problem ist, glaube ich, wenn dann sozusagen so alle möglichen Akteure im Aufwachsen das naturalisieren. Also es wurde dann an mich und an mein Individuum zurückgebunden. Olivier, du bist einfach zu laut, du bist zu problematisch, du bist zu faul, du bist zu dies, du bist zu das. Ne? Und damit werden sozusagen, das weiß ich natürlich erst jetzt, werden natürlich auch soziale Verhältnisse naturalisiert oder individualisiert. Es wird gesagt, du bist eben so. Ne? Und sozusagen, es hätte, glaube ich, geholfen, wenn ich früher gewusst hätte, das ist auch ein strukturelles Problem und es ist eben unwahrscheinlicher, dass Kinder wie ich gute Noten schreiben und dass es dann sozusagen nicht bei einer Kritik stehen bleibt, sondern dann bei Hilfemöglichkeiten stehen bleibt, also dass es da weitergeht, dass man sagt, ja, wie können wir denn dem Rechnung tragen, dass da bestimmte Kinder größere Schwierigkeiten haben zu lernen? Können wir die insbesondere fördern? Ne? Das müsste
die Bildungseinrichtung eigentlich machen. Ne? Also im Grunde müsste der schulische Raum dann gegebenenfalls halt auch rechtzeitig mal einschreiten und müsste sagen, Moment, also vielleicht haben wir hier auch Möglichkeiten, dir einfach einen guten Raum zu bieten oder über ein Ganztagesangebot oder über eine schulinterne Nachhilfe auch mal mit dir zusammen zu gucken oder möglicherweise auch SozialarbeiterInnen oder SchulpsychologInnen, die dann auch ansprechbar sind. Ne? Das einfach eine Struktur zu schaffen halt in dem Raum, ne?
Ja. Und es gibt's heutzutage alles oder nicht überall, aber alles, aber ich gebe manchmal Workshops oder so Fortbildungen auch für Kinder und Jugendliche, aber auch für Lehrkräfte und ich kenne ungefähr die Schlüssel von Schulsozialarbeitenden pro Schüler. Das ist grauenhaft.
Ja.
Also im Sinne von, also das ist nicht unwahrscheinlich, dass auf einen Schulsozialarbeiter 600 Kinder kommen.
Ja.
Also Und
Ja,
dann
ja.
sitzen da, ich mache ja nicht sozusagen Workshops mit Klassengrößen, sondern einfach mit Delegierten, die schon in irgendwelchen Schülervertretungen sind, also besonders engagierten SchülerInnen, die sich in besonderem Maße einbringen gegen Rassismus, gegen Diskriminierung und so weiter, also die schon voll viel können und voll engagiert sind. Und die wissen oft nicht mal den Namen von dem Schulsozialarbeiter, wissen nicht, wie der aussieht, wissen häufig nicht mal, wo der seinen Kabuff hat.
Ja,
So,
stimmt.
also das ist gut, dass es das gibt, und die machen wahrscheinlich auch einen krassen Job, aber das sind sozusagen, wie sagt man, Mühlen auf dem, ich kann leider dieses Sprichwort nicht sagen,
Tropfen
aber
auf
es
dem
ist
heißen
Tropfen
Stein,
auf dem heißen Stein,
könnte
ja,
man
genau,
sagen.
danke.
Ja, stimmt. Ja,
Ja.
genau.
Olivier, du hast es ja schon so ein bisschen, so ein ganz bisschen hast du es schon erzählt, ne? Und du bist ja jetzt noch nicht 70 oder so, aber wenn du trotzdem jetzt mal so auf deinen Lebensweg zurückguckst, ne? Wie hat sich so dieses Thema Armut so auf dich, auf deinen beruflichen Werdegang, auf dich als Mensch einfach ausgewirkt?
Es hat sich ganz wesentlich ausgewirkt, also ausgewirkt noch nicht. Ich werde es gleich erklären, darin, was ich mir zutraue. Und das ist sozusagen eine der größten Problematiken. Wir wissen sozusagen, in der Schule ist der größte Ausschluss der Selbstausschluss. Also das heißt, die Institutionen vermitteln den SchülerInnen und den Familien der SchülerInnen sozusagen auf so subtile Art und Weise, dass sie da nicht gewünscht sind, dass sie irgendwann selber die Segel streichen einfach. Ne? So, das heißt, ich habe das verstanden. Ich hätte sogar wiederholen können auf der Waldorfschule, die Klasse, als Ausnahme sozusagen. Das machen die oder haben die damals, glaube ich, jetzt nicht regelmäßig gemacht. Aber ich habe das als individuelle Entscheidung verstanden von mir. Auch als selbstbestimmte Entscheidung. Nee, lass mich mal in Ruhe. So. Und heute würde ich sagen, das war keine selbstbestimmte Entscheidung, sondern ich habe einfach gemerkt, die Schule, meine Lehrerin hat mir auch gesagt, egal wie viel Mühe du dir jetzt noch gibst, du hast es jetzt schon so in den Sand gesetzt, ich kann dir jetzt nicht mehr deine 5 Punkte für das und das Fach geben. Und das hat mich dann letzten Endes rausgekegelt. So. Also, und da würde ich sagen, da werden eben soziale Verhältnisse abgestraft. So, ne? Und letzten Endes, ich hatte dann eine Mutter, die zwar sozusagen wenig Möglichkeiten hatte, aber mir viel irgendwie versucht hat mitzugeben, und die vor allem gesagt hat, ey, mach das, was du machen willst und werd glücklich. Das ist sozusagen auch einigermaßen unwahrscheinlich, hat aber mit Sicherheit dafür gesorgt, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Aber ich würde sagen, das Aufwachsen in Armut hat für, und das klingt auch ein bisschen absurd, aber hat für mehr Risikoaffinität gesorgt, weil ich eben sozusagen, ich kannte Chaos, ich kannte Gewalt, ich kannte Unsicherheit. Also hat mich das sozusagen ein bisschen immun gemacht dagegen, dass ich sozusagen nur den sicheren Schuh fahren wollte, was üblicherweise der Fall ist,
Ja,
ne? Also
klar.
das zeigt sich eben auch, dass viele Kinder, die in Armut leben, früh irgendwie Ausbildung beginnen, weil sie früh irgendwie Geld mit in die Familie einbringen wollen, Verantwortung übernehmen. Das war bei mir nicht so. Und diese Prekarität, diese Unsicherheit, diese Destabilität, in der ich gelebt habe, hat dafür gesorgt, dass ich super risikoaffin war. Das heißt, ich habe auch irgendwie zwischendurch mal so ein bisschen so gedealt, um Geld zu haben und so weiter, habe mich so auf der Straße irgendwie geschlagen und so. War jetzt irgendwie kein mega gefährlicher Kerl, aber habe halt so Alkoholproblem entwickelt, habe jahrelang gekifft jeden Tag, hatte auch Angebote, irgendwie ein bisschen einfach ins Milieu einzusteigen, also jetzt nicht mega krass, ne, aber so ein bisschen ins Milieu einzusteigen. Mir wurde eine Wohnung angeboten, in der ich wohnen könnte, würde man in 1,5 Zimmern irgendwie Gras anbauen, ich würde es verkaufen, hätte Miete drin und 1.000 Euro Taschengeld, und für mich klang das wie ein Traum. Es
Wollte
war
ich gerade sagen, ne?
eine super Business Opportunity. Ich habe es nur nicht gemacht, weil ich wusste, wenn meine Mutter mich da besucht, dann zieht die mich an den Haaren aus der Bude. So, also
Okay,
es gab schon,
immerhin. Das war sozusagen
gab ein
dein
soziales
Break.
Korrektiv. Ja, genau.
Okay. Naja, gut,
Das,
aber ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn man Sicherheit nicht kennt, also nur man zieht sich ja immer in das zurück, was man so kennengelernt hat, was man gewohnt ist, ne? Und wenn man als Kind Sicherheit nicht kennt, ist es, ne, natürlich, wie du sagst, wenn man Chaos kennt, dann bewegt man sich natürlich auch eher in so einem Bereich, weil man es einfach so gewohnt ist, ne?
absolut. Und es gab einfach, also so wie mein Vater wollte ich nicht werden, so wie meine Mutter wollte ich nicht werden. Das würden jetzt wahrscheinlich auch viele unterschreiben, die nicht in Armut aufgewachsen
Ja,
sind.
stimmt
Aber es
allerdings,
gab
ja.
sozusagen so, aber es gab so, also ich habe die beiden auch lieb, so ist es nicht. Aber es gab sozusagen so, also das war wirklich eine wesentliche Auswirkung. Es gab sozusagen einen völlig unbestimmten Weg vor mir, von dem ich gar nicht wusste, wie man den geht als Erwachsener, der nicht das Ziel hat, im Knast zu sitzen. Mein Vater hatte es auch nicht, das Ziel, ne, es ihm so
Ja.
widerfahren.
Ja.
Aber und der nicht sozusagen, ich polemisiere ja auch jetzt ein bisschen traurig in der Wohnung hockt, so wie meine Mutter. Also was kann man werden? Wer kann man sein? Ich hatte da keine Erwachsenen, keine Vorbilder, wo ich hinstreben konnte.
Ja.
Keine, also Paten, Onkel, Patentante. Ich wurde zwar getauft, aber ich habe die dann 2-3 Mal gesehen und dann nie wieder. So, ne? Also diese mangelnde Konstanz sorgt eben auch dafür, dass ich selber kaum Konstanz hatte. Ich wollte dann ein paar Monate ganz doll dies und dann wollte ich das. Und wenn man sich meine Erwerbsbiografie anschaut, die ersten 10 Jahre, also zwischen 20 und 30, ich habe 2,5 Jahre im Supermarkt gearbeitet. Währenddessen habe ich voll viele Drogen konsumiert, habe dann eine Schauspielausbildung gemacht. Hab danach in einer Bäckerei gearbeitet, in einem Café gearbeitet, den Hamburger Hauptbahnhof gestrichen. Ich habe wirklich alles Mögliche gemacht. Ich habe am Fließband gearbeitet und immer für ein paar Monate und dann wieder raus, für ein paar Monate und dann wieder raus. So, ne? Und das ist einfach nicht untypisch. Das ist einfach nicht untypisch für einen Kreis an Personen, deren Lebensweg irgendwie schon vorgezeichnet zu sein scheint. Ne? Also als die Leute aus meiner Schule, als die Abi gemacht haben, da war ich ja schon nicht mehr auf der Schule, da sind die dann irgendwie Work and Travel machen gegangen.
Ja,
und und alle dachten so, das Leben geht los und ich habe mich wie ein alter Mann gefühlt. Ne? So, obwohl ich 20 war. So, und eigentlich da stand das Leben vor mir, aber so hat sich das nicht angefühlt. Und ich glaube, damit bin ich nicht alleine. Also es geht vielen Leuten so.
Ja.
Ne, weil sie viel Verantwortung irgendwie viel schon, also ich sag immer so, wenn man sagt, irgendwie das Leben ist so ein 100-Meter-Lauf, dann bin ich bei 150 Metern gestartet. Und wenn ich bei null, bei Meter null, also bei minus 150 gestartet, und wenn ich bei, ich kann es gerade nicht so gut sagen, wenn ich bei null angekommen bin, sagen alle, lauf doch mal los, aber ich habe schon 50 Meter gemacht und bin schon voll erschöpft. Ne? So,
warst eigentlich schon erschöpft, als die anderen dann angefangen haben. Ihr
so
Leben
ungefähr,
zu genießen.
Genau. Weil ich mit so einer Hypothek irgendwie aufgewachsen bin. Ne? Und ich mache das auch meinen Eltern nicht zum Vorwurf, ne? Sondern die wurden auch da gewissermaßen, bei meinem Vater nicht ganz, aber er hat dann genügend Prekarität selber erlebt, aber zumindest meine Mutter wurde dann auch selber so da hineingeboren und hat immer versucht, sich da zu behaupten. Ist aber dann irgendwann als alleinerziehende Mutter, der Vater zahlt keinen Unterhalt. Kannst du eigentlich auch machen, was du willst.
Ja,
ne? So, das ist dann nicht einfach. Irgendwann hatte sie dann einen Job, sie ist auch jetzt nicht mehr arm, sie ist verrentet, sie lebt über der Armutsgrenze, aber tatsächlich nur knapp.
Ja.
Aber das ging auch nur, indem sie irgendwie sich jahrzehntelang völlig zerrissen hat. Dann
ja.
So.
Ja. Wenn man dich jetzt so betrachtet oder deinen Lebenslauf oder beziehungsweise jetzt das betrachtet, wo du jetzt bist, dann würden ja viele Menschen erstmal grundsätzlich sagen, boah, der hat das geschafft, der ist aus der Armut halt raus. Ist deine Geschichte, ich setze jetzt mal bewusst in Anführungszeichen, ist das eine klassische Aufstiegsgeschichte? Würdest du das so bezeichnen?
Nee, mein erstes Buch heißt ja auch keine Aufstiegsgeschichte.
Hätten uns selbst beantworten können, ne?
ihr lacht so ertappt. ich würde sagen, nein. Und ich versuche zu erklären, warum. Unterbreche mich gerne, wenn das zu viel Kauderwelsch ist. Ich habe sozusagen mit den Jahren, mit denen ich mich irgendwie journalistisch und politisch irgendwie betätige, andere Begriffe von sozialer Welt bekommen. Also ich bin nicht mehr arm, aber ich bin auch gar nicht so weit drüber. Also über der Armutsgrenze. Ich habe immer noch psychische Erkrankungen, die ich mit mir rumschleppe. So, das heißt, ich war gerade für 2 Monate in der Klinik. Das heißt, es geht immer 2 Schritte vor und 1 zurück. Ja. Und ich würde sagen, sozusagen nach allen möglichen ökonomischen Kriterien bin ich zwar nicht mehr arm, aber dennoch nicht aufgestiegen. Denn ich kenne meinen Rentenbescheid. Ich weiß ungefähr, wie häufig ich in einem Zyklus von 5 Jahren irgendwie für ein paar Monate dysfunktional bin, aus der Kurve fliege. Ich mache nicht den Fehler, dass ich glaube, meine Karriere geht jetzt irgendwie immer so weiter und entwickelt sich immer weiter, nur positiv oder so. Das ist nicht die Realität von Autoren in diesem Land. Und das ist auch nicht meine Realität so.
Ja.
Ich würde auch sozusagen davor warnen, Leute, die irgendwie 5-Grad-Sätze, das ist bei mir gar nicht so ohne weiteres möglich, aber die 5-Grad-Sätze sozusagen hinkriegen und die ab und zu ein Mikro vor der Nase haben, alle als Aufsteiger zu bezeichnen. Damit tut man nämlich sozusagen der Realität einen Bärendienst, weil das ist sozusagen, wenn wir aufhören, Aufstieg als ökonomische Kategorie zu fassen, was wir gerade anfangen zu machen in der Gesellschaft, weil Aufstieg immer seltener vorkommt, dann sind wir in einer Illusion verhaftet. Und diese Illusion besagt, es gibt Durchlässigkeit, es ist noch was drin und so weiter. Und es steigen auch noch Leute auf, aber was heißt Aufstieg? Also ich bin nicht mehr arm, aber ich empfinde das nicht als Aufstieg. weil ich sozusagen denselben Ängsten, denselben Nöten und denselben Lebensrealitäten unterworfen bin wie weite Teile der Bevölkerung.
Ja.
Ich habe vor einiger Zeit, oder es wird immer so einmal im Jahr oder alle 2 Jahre erhoben, wer wie viel besitzt. Und ich kann das jetzt nicht mehr ganz genau zitieren, vielleicht könnt ihr das im Nachhinein noch raussuchen oder so. Ungefähr 40% der Bevölkerung haben nicht mal 1.500 Euro Erspartes auf dem Konto. Und zu denen gehöre ich.
Ja.
Und das heißt also, wir müssen nicht sozusagen nur auf Leute schauen, die in Armut leben, sondern auf diese mindestens, auf diese 40%.
Mhm.
Und dann weiß man, wenn wir haben ein Auto zum Beispiel, wenn die Motorkontrollleuchte leuchtet, scheiße,
ignorieren.
Wie soll man das machen? Ne?
Ja.
Ignorieren, genau.
Ja,
oder halt googeln, ob man das ignorieren darf.
Ja.
Wollen jetzt hier nicht Leute verführen dazu, im untauglichen Autos zu fahren. Ne? Oder wenn die Waschmaschine Faxen macht oder der Kühlschrank zu laut brummt oder so.
Ja.
Das heißt, das sind alles Leute, deren Lebensorganisation total prekär ist und die immer irgendwie auf plus minus null rauskommen und egal was sie machen, es ist ja die Rede in der Politik irgendwie davon, dass die Leute irgendwie mehr arbeiten müssen und eigentlich steigt aber die wöchentliche Arbeitszeit schon an und viele Leute um mich herum sind total am Limit, gerade wenn sie dann Kinder bekommen.
Ja, ja.
Ich glaube, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein mit diesem Wort Aufstieg, denn tatsächlich, was wir sehen, was Sozialdaten hergeben, ist eher ein Abstieg, also eher, dass Leute sozusagen aus der sogenannten Mitte irgendwie in verarmen, dass es da ein größeres Risiko gibt zu, ne? Und genau, ich glaube eben, dass arme und prekär beschäftigte Menschen jede Menge Gemeinsamkeiten haben und würde da sozusagen nicht mehr so schnell von Aufstieg sprechen, wenn Leute dann eben es aus der Armut rausgeschafft haben, ne? So. Auch bei meiner Mutter, die hat jetzt irgendwie 150 oder 200 Euro, sie sozusagen über der Armutsrente.
Mhm.
Aber wenn sie Zuzahlungen zu Medikamenten machen muss, dann hat sie dieselben Ängste wie früher.
Ja.
So, ne?
Ja.
Also da glaube ich, tun wir uns keinen Gefallen mit. Und deswegen würde ich sagen, und das sage ich auch in meinem Buch, ich bin eher so ausgestiegen, aber nicht wie so ein Hippie oder Aussteiger, wie man das irgendwie so kennt. Also der irgendwo barfuß irgendwie in der Natur lebt, sondern für mich war der Platz zugewiesen. Meine Eltern haben beide im Einzelhandel immer wieder gearbeitet. Ich habe ja auch dann im Supermarkt gearbeitet. Für mich war eben dieser Platz zugewiesen an der Supermarktkasse.
Mhm.
Für mich war es auch wahrscheinlich, und ist es ja auch so gekommen, dass ich psychische Erkrankungen habe. Für mich war es wahrscheinlich, weil mein Vater relativ lange und auch heute noch Drogen nimmt, dass es eben eine viel höhere Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass ich Drogen nehme.
Mhm.
Und ich versuche sozusagen, mir ein Leben zu organisieren, natürlich, wo ich nicht die sozialen Verhältnisse austricksen kann, denn aber wo ich möglichst selbstbestimmt machen kann, aber halt in der Logik meiner Klasse. Also das ist das, was ich eben meine Klasse nenne, die ArbeiterInnenklasse, zu der ich mich zugehörig fühle als Schriftsteller.
Ja.
Dass ich sage, nee, ich weise die Supermarktkasse von mir. Solange es irgendwie geht, werde ich versuchen, nicht im Supermarkt zu arbeiten, weil ich da einfach immer tode unglücklich war.
Mhm.
So. Und ich hatte auch mal super hohe Kassendifferenzen.
Also doch nicht der richtige
viele
Job.
Ich bin auch für viele Arbeiten nicht sehr talentiert.
Ja.
Also das heißt, für mich bedeutet sozusagen Freiheit erstmal, natürlich idealerweise würde Freiheit ökonomische Freiheit bedeuten, aber erstmal bedeutet Freiheit einfach zu sagen, okay, wie kann ich in den Logik meiner Klasse, den ich jetzt, diesem Schicksal kann ich jetzt erstmal nicht entkommen, es sei denn, jemand gibt mir eine 500.000, ich würde es jederzeit annehmen. Kommt drauf an, von wem, muss ich sagen. dass ich diesen Logik nicht entfliehen kann, aber dass ich da versuche, möglichst selbstbestimmt zu machen.
Mhm.
Und das ist eben das Schreiben. Das ist so unwahrscheinlich. Ich sitze ständig aber immer wieder auf irgendwelchen Podien mit Leuten, die alle 10 Jahre studiert haben.
Mhm.
Und ich habe ja eben sozusagen mein Studium abgebrochen und habe wirklich eine sehr bunte Erwerbsbiografie und versuche einfach da mich zu behaupten, im Wissen darum, wie unrealistisch das ist. Und mich da aber auch nicht sozusagen ständig wegloben zu lassen, du bist ja fast ein halber Prinz. Nee, bin ich nicht. Und alle um mich herum, die mich gut kennen, wissen das auch, dass ich nicht so, dass ich auch meine Ecken und Kanten habe. Und genau, möchte da sozusagen nicht so einen großen Unterschied machen zwischen vielen Leuten um mich herum, die teilweise in Armut leben, die teilweise nicht in Armut leben. Und mir, ich sehe da gar nicht so viele Unterschiede, sondern jede Menge Gemeinsamkeiten.
Ja.
Ich finde das Wort Aufstieg auch immer so gefährlich, muss ich sagen, weil du hast ja vorhin davon gesprochen, ne, dass deine Situation so individualisiert wurde. Und ich finde, so Aufstieg macht das Ganze, die ganze Struktur wieder zum individuellen also nicht Problem, aber du hast es ja geschafft,
Olivia. Individuelle Lösung sozusagen.
Ja. Ne? Du hast es ja geschafft. So, und wenn du das schaffst, heißt das ja, prinzipiell kann das ja jeder schaffen. Und wenn es nicht jeder schafft, ist das, bist du selber schuld, wenn du es nicht schaffst. Und das, finde ich, ist halt wieder so eine
Individualität. Wieder sowas.
Ja, genau.
Ne?
Deswegen kann ich das gut verstehen, dass das ein Begriff ist, den du nicht gerne benutzt. Ich wüsste jetzt gerne nochmal von dir, also du hast auch das schon so ein bisschen angedeutet, so die Themen Bildung und Jobs, Erwerbstätigkeit. Das ist ja für ganz viele und ich glaube auch mal so für deine Mitschülerinnen und Mitschüler auf der Waldorfschule, was macht man nach der Schule, was will ich werden? Die meisten sind wahrscheinlich studieren gegangen, ne? Und wo will ich hin? Hat das bei dir auch irgendwie eine Rolle gespielt? Wie hat so deine Situation das Ganze so geprägt?
Also die Frage so ein bisschen, so welche Rolle so Bildung gespielt hat.
Genau.
Ja.
Also abgesehen davon, dass es natürlich das für deine Mutter wichtig war, dich auf eine Waldorfschule zu schicken. Ja, ja. Das hattest du ja schon gesagt, ne?
Erstmal sozusagen hab ich den Wert von Bildung nur in Negationen kennengelernt. Also ich erfülle das nicht, ich erfülle dies nicht, also kann ich das nicht, also kann ich dies nicht. Also mangelnde Bildung als sozusagen Einschränkung meiner Freiheit, mich selbst zu verwirklichen.
Okay.
So würde ich das sagen. Mhm. Irgendwann habe ich mich da so Stück für Stück davon versucht zu emanzipieren und das kann man natürlich nur ein bisschen. Ne? Also man kann diese Logiken nicht komplett aushebeln. Ich sitze jetzt wieder, ich suche gerade nach einer halben Stelle, bewerbe mich und merke, die und die Firma hat eine Stelle frei, dafür komme ich nicht in Frage, weil mir folgender Titel fehlt. Ne? So, das heißt, diese Grenzen, die kann ich nicht selber abschaffen. Die gibt's und die sind stärker als ich. Aber ich habe irgendwann, als ich aufgehört habe, ich habe ja so 24, 25 aufgehört, irgendwie jeden Tag zu trinken und Drogen zu nehmen und so. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu lesen, so mehr. Ich habe immer irgendwie gelesen, aber vielleicht über ein paar Jahre sehr, sehr wenig. Und dann habe ich aber mich politisiert und angefangen, irgendwie so einen Durst in mir erweckt, irgendwie zu verstehen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Ja. Und das hat erstmal nichts mit mir zu tun und dann irgendwann kam es dann näher zu mir und dann habe ich irgendwie über Bildung, aber nicht sozusagen so lineare Bildung, indem ich Bildungstitel dann nachgeholt habe. Also ich habe jetzt ein abgeschlossenes Volontariat bei einer Tageszeitung, davor eine Schauspielausbildung, die mich auch nicht zu sehr viel befähigt, aber irgendwie natürlich auf dem Papier irgendeinen Abschluss habe ich schon. Aber irgendwie dann Bildung als Teil meiner eigenen Befreiung zu sehen. Das klingt jetzt sehr groß, diese Worte habe ich nicht sofort gedacht, aber tatsächlich im Nachhinein und auch jetzt währenddessen ich das noch betreibe, ich versuche viel zu lesen, versuche ich einfach mir zu sagen, was hat Bildung für mich denn für einen Wert? Es hat einen Wert für mich, mir zu sagen, was für ein Leben will ich eigentlich führen? Wie kann die Welt eigentlich organisiert sein? Und das ist für mich ein wahnsinniger Wert. Also das ist für mich, ist in meiner zweiten Hälfte der 20er und bis jetzt anhaltend so eine große und vermittelt Überbildung, eine große Emanzipation hat da stattgefunden. Herauszufinden, was für Werte will ich eigentlich haben? Und ich hatte ja auch schon vorher Werte.
Ja.
Aber die zu kontextualisieren, die zu unterfüttern mit Inhalten, mit Theorie, mit Bildung, das war und ist für mich unglaublich wichtig. Also ich glaube sozusagen, ohne die ganzen Bücher, die ich ansammle, auch wie so ein Eichhörnchen, völlig wahnsinnig. Das ist natürlich auch so, hat natürlich auch mit meiner Unterlegenheit zu tun, die ich eben jahrzehntelang gespürt habe, dass ich jetzt so überkompensiere mit Bildung. Ja. Ich brauche das, um mich zu bewaffnen, um diese Welt zu verstehen, um zu verstehen, wie sie anders funktionieren kann, um mich in ihr zu verorten, ich habe ganz viel Destruktivität in mir, ich habe ganz viel Zynismus in mir, ich habe ganz viele Sachen in mir, die ich gar nicht mag. Und mich mit Bildung zu bewaffnen, hilft mir immer sozusagen zu sagen, nee, wir können jetzt nicht dabei stehen bleiben. Ach, dann brauche ich ja gar nicht mehr aus dem Haus gehen.
Ja.
Und da hilft mir sozusagen Bildung immer wieder zu sagen, nee, ich mache das doch alles wofür. Also ich mache das doch nicht einfach nur irgendwie, um selber voranzukommen, sondern ich mache das auch irgendwie dafür, dass wir es irgendwann mal anders haben können. In der Anerkennung, dass ich alleine, wenn ich meine Muskeln anspanne, es nicht wirklich so umorganisieren kann.
Ja.
Ne? So.
Ja.
Aber da ist Bildung für mich einfach das wichtigste und größte Geschenk eigentlich meines Lebens. Und da bin ich mir selber und irgendwelchen glücklichen Umständen einfach sehr dankbar, dass da irgendwann so ein Hunger in mir entstanden ist. Und so will ich Bildung auch verstanden wissen. Also ich freue mich für jeden, der Bildungstitel sammeln kann, weil die ja erstmal sozusagen mehr Möglichkeiten versprechen. Ne? So, auch diese lineare Bildung, die will ich überhaupt nicht verurteilen. Aber für mich spielt Bildung vor allen Dingen eine Rolle in der Emanzipation meines Wesens, im Erwachsenwerden, im Reifen, im sich permanent irgendwie an Gedanken reiben, sich überprüfen, sich verändern, sich auch durchlässiger zu werden irgendwie. Ich habe so viel Härte in mir und Bildung sorgt dafür, mitunter sorgt ja auch für mehr Härte, weil ich dann noch wütender bin, wenn ich noch besser verstehe, wie gemein alles ist. Aber sorgt auch dafür eine gewisse Durchlässigkeit, ne? So mich mit Gedanken auseinanderzusetzen, die nicht meine sind und mich dann zu befragen, warum sind die denn nicht meine und wie kann ich die denn kritisieren und so. Das ist für mich das größte Geschenk.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe noch eine kurze Frage, weil du das gerade so erwähnt hast, dass du auf der Suche nach einer halben Stelle bist und dass der dann siehst du die Stelle und dann fehlt dir der Titel. Es gibt ja durchaus Menschen, die würden sagen, was, ich bin doch trotzdem so ein super Typ. Da bewerbe ich mich doch drauf, dann fehlt mir halt der Titel. Das würdest du jetzt nicht machen.
Ah, ich weiß nicht. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, bei so Stellen würde ich es, glaube ich, eher nicht machen. Und da ist natürlich so ein bisschen so ein, wie nennt man das denn? Es gibt so ein Wort dafür, was viel benutzt wird. Jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Ne, dass man sich selber nicht so viel zutraut oder so.
Ja,
Das hab ich schon sehr,
okay, weil
natürlich.
das wäre
Und
nämlich meine Frage gewesen, ne?
ja, klar. Nee, voll. Also ich glaube bei so, ich denke dann einfach, dann setze ich mich da 3 Stunden an eine Bewerbung und dann schauen die erstmal überhaupt gar nicht auf den Inhalt, sondern nur auf die Formalia und sagen dann, ja, der Bruder hat aber nicht XYZ, den legen wir direkt auf den Stapel. Wahrscheinlich ist die Welt gar nicht so, aber ich nehme es an. Und gleichzeitig hast du natürlich schon einen Stein im Brett mit deinem Punkt. Und da greift, glaube ich, auch so Konzepte von Männlichkeit oder so. Ich
Stimmt, ja.
habe ja, ich war, hab ja nur ein Buch geschrieben und dann wurde ich irgendwann angefragt, Vorträge zu halten,
Ja.
Workshops zu geben. Und ich war so in mir, seid ihr irre? Ich hab nicht ein Buch über Pädagogik gelesen. Ich wüsste überhaupt nicht, wie ich mit Kindern und Jugendlichen umgehe. Und dann habe ich da schon so einen kleinen Typ in mir, der sagt, ey, stell die Rechnung, du kannst scheitern, aber versuch es.
Genau.
Und ne, je mehr man sich versucht, desto besser wird man auch darin und so weiter. Also es gibt schon auch diese gesunde bis ungesunde Selbstüberschätzung,
Ja,
die
aber es hat
vielleicht
doch
auch ein bisschen
geklappt, oder
männlich
nicht? Also ich
konnotiert
meine, du warst ja auch
ist.
selbst, ne, ich kenne dich von unserem
Na
Fachtag
klar.
jetzt hier im Interview und so. Also es ist ja nicht so, dass ich denke, oh Olivier, also
Voll.
weißt du so mit dem
Und das
Workshop, da sehe ich dich aber gar nicht.
Dankeschön. Und es zeigt ja auch, dass es wichtig ist, irgendwie, selbst wenn man nicht, also ich glaube einfach manchmal auch einfach sich auszustellen und zu sagen, nee, versuch's jetzt einfach,
Ja,
ne? So,
genau.
also sich selbst zu über, also eine gewisse Selbstüberschätzung kann auch manchmal sinnvoll sein.
Eben, ja.
Da gibt es ja auch, glaube ich, so einen großen Gender Gap irgendwie, ne? Also im
Unbedingt,
Sinne
ja.
von, genau.
Also es gibt auch Frauen, glaube ich, die sich auf so eine Stelle bewerben würden, egal ob sie einen Titel haben
Ja,
oder nicht.
genau.
Aber klar, höchstwahrscheinlich, ich
Wahrscheinlich
verorte das jetzt,
unwahrscheinlich dann, ja.
ja, ne, ich würde das jetzt auch anders verorten. Aber ich dachte nur so dran, weil du sagst, ne, gerade so in der Schule, du hast dich so unterlegen gefühlt und so. Deswegen hätte ich jetzt irgendwie gedacht, ja, ne?
Imposter-Syndrom so ein bisschen, ne?
Das
Ja.
war das
Das
Wort, was ich
meintest du
gesucht habe. Ja,
wahrscheinlich, ne?
richtig.
Ah, ja, genau,
Leidest
leidest
du
du
drunter,
drunter,
ja.
Ja, kenne ich.
Schon. Aber
Das
da
ist auch
kommt dann
echt
auch so
gemein,
ein,
ja.
ja voll, und da kommt dann aber auch schon so ein irrationaler Genie-Kult in mir, der sich so denkt, so, Olivier, du hast schon ganz andere Steine aus dem Weg geräumt. Dir wird sicher alles gelingen. Und dann gleichzeitig so, oh nein, gleich habe ich ein Interview. Ich bin so aufgeregt.
Es
Hoffentlich
ist so
kann ich mich an
schräg,
meinen Namen erinnern. Ja,
wie das gleichzeitig in einem sein kann, ne? Aber
Ist völlig
genau.
absurd.
Ja, völlig absurd, aber ich glaube, so erlebe ich dich zumindest, das gleicht sich dann doch super aus. Weißt du? Also
Ich hoffe.
dann hast du
Eine
eine
gute
gute,
Linie.
genau, eine gute Mitte einfach gefunden, weißt du? Aber ich finde es auch tatsächlich immer sehr absurd, wie sowas gleichzeitig in
Ja.
einem sein kann irgendwie, ne?
Unerklärlich
Ja,
für mich, ja.
ja.
Kann ich noch 10 Bücher lesen, ich werde es nicht verstehen,
Nee, ich glaube auch nicht, ich glaube auch nicht.
aber. Ja.
Du hattest das ja vorhin schon angedeutet, du hast ja auch Bücher geschrieben, genau, und ein Buch auch zu dem Thema, wie wirkt sich denn Armut auf die psychische Gesundheit aus? Also du hattest ja schon so ein bisschen erzählt von deiner Mutter, die auch psychische Beschwerden hatte. Aber so grundsätzlich, was macht Armut tatsächlich auch mit der psychischen Gesundheit nochmal? Selbst wenn man jetzt vielleicht keine diesbezügliche Disposition hat.
Also es gibt so ein paar Zahlen, die einfach erstmal zeigen, in Deutschland, aber auch international, dass Menschen, die arm sind, einfach ein viel höheres Risiko haben auf bestimmte psychische Erkrankungen. Also sowas wie Depressionen, Angststörungen, so die gängigsten oder ja gängigsten oder meistverbreitetesten psychischen Erkrankungen. Und das hat vor allen Dingen im Hintergrund, dass Menschen, die in Armut leben, viel mehr Stress haben.
Mhm.
Also wenn ich mache das ja auch jetzt so ein bisschen abstrakter und vielleicht auch so ein bisschen vereinfacht, aber vielleicht kann man es so besser verstehen. Ich hatte ein Kind in meiner Klasse, ich war mal bei denen zu Hause, die hatten, ich komme ja aus Hamburg, die hatten ein Haus direkt an der Alster, das allein Grundstückswert irgendwie mehrere Millionen, nehme ich an. Also
einer
der fünf teuersten Orte, an denen man wohnen kann in Deutschland. Und die hatten eine Villa einfach und die hatten eine Küche, die war ungefähr so groß wie unsere Wohnung. Und in dieser Küche stand ein Automat, den ich als Kühlschrank identifiziert habe. Und dann versuche ich, den zu öffnen. Und es wird gelacht, weil ich versucht habe, den Eiswürfelautomat
hätte auch mir passieren können.
Ich wusste gar nicht, was das ist und dass es sowas gibt.
Ja.
Die Frage ist, welche Fragen muss sich dieses andere Kind, das nicht ich gewesen bin, also der Bekannte aus meiner Klasse, welche Fragen muss er sich nicht stellen?
Mhm.
Der sieht nicht seine Mutter vorm eigenen Kühlschrank sitzen, die weint und sagt, wie soll ich denn was zu essen bekommen? Ich muss zwei Kinder versorgen, der Kühlschrank ist leer und mein Konto ist gesperrt.
Mhm.
Der wird nicht sich die Frage stellen, muss ich bei der Klassenfahrt jetzt vielleicht meinen Walk of Shame antreten. Mhm. Da wird sich nicht die Frage stellen, okay, es ist der erste Tag der Klassenfahrt, auf die ich privilegierterweise irgendwie durch das Amt überhaupt, wo ich überhaupt hin darf. Der wird sich nicht die Frage stellen müssen, scheiße, ich habe meine 10 oder 15 Euro schon am ersten Tag ausgegeben, wie verbringe ich jetzt die nächsten 8 Tage? Ne, so. Und das zeigt vielleicht sowas im Kleinen. Und bei Erwachsenen ist es ja noch viel krasser. Also wenn du alleinerziehende Mutter bist, alleinerziehende Mütter haben ja mit das höchste Armutsrisiko, mit Menschen, die migrantisiert sind, dann summieren sich diese Fragen einfach auf. Also man hat ständig, also erinnert euch an 10 oder 15 Minuten vorher haben wir über so Motorkontrollleuchte gesprochen. Die aber fürs Gehirn sozusagen. Also ständig rödelt man irgendwelche Fragen rum. Das ist wie wenn man ein Kind hat, das chronisch krank ist und man verzweifelt ist und nicht weiß, wie man dem helfen kann, wenn man ständig zu Ärzten geht. Also nicht, dass es bei mir der Fall ist, aber wenn man solche Eltern kennt, dann sieht man die Verzweiflung. Und diese Verzweiflung kann sich auch auf soziale Verhältnisse beziehen. Und es gibt so auch Zahlen, die zeigen, dass schon bei 5-jährigen Kindern, die in Armut leben, dass da der Teil des Gehirns, der für Stressbewältigung zuständig ist, irgendwie bis zu 20 oder 25% aktiver ist.
Ja, ja.
Das heißt, Forscher können dir sagen, wenn sie einfach nur die Scans von Kindergehirn nebeneinander legen, können sie dir sagen, welches Kind arm ist. Und das ist doch grotesk.
Ja.
Also das heißt, da gibt's eine höhere, keine Ahnung, wie man das nennen mag, Ansprechbarkeit für Stresserkrankungen. Ne? Also müssen einfach viel mehr Sachen geklärt werden, die andere nicht klären müssen. Und das heißt nicht, ich will jetzt nicht die Leben der privilegierter Leute glorifizieren. Das kann auch alles, also man sieht auch, dass es auch unter Reichen es psychische Erkrankungen gibt und so weiter. Aber da sind dann womöglich andere Fragestellungen relevant.
Damit beschäftige ich mich aber nicht.
Weiß aber sozusagen, was für Fragestellungen bei Armut in Frage kommen. Und das ist wirklich ein permanentes, irgendwie, es läuft immer so wie ein Computer, den man nicht ausmacht, auch nachts. Ne? So, der Prozessor ist immer an.
Yeah.
Du gehst, du hast Freistunde in der Schule, du gehst mit den Kindern ins Einkaufszentrum. Du denkst dir so, ja, scheiße, ich habe kein Geld dabei.
Ja.
So, warum soll ich dann noch in irgendwelche Läden reingehen?
Ja,
ne? So, und
genau.
Du hast ein Date und du überlegst dir, ja, wo kann ich überhaupt hin? Ne? Wo kann ich überhaupt sein? Wo muss ich keine Konsumentscheidung treffen?
Ja.
Banale, wirklich banalste Gedanken, aber die sorgen dafür, dass man permanent irgendwie angespannt ist bei vielen. Ne? So. Und das macht einfach die Wahrscheinlichkeit höher.
Ja.
Und gleichzeitig kommt dann hinzu, Menschen, die arm sind, haben häufiger weniger Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Also, was heißt Selbstwirksamkeit? Die Erfahrung, ich streng mich an und ich werde in einem Maße belohnt, wo mein Unterbewusstsein mir sagt, das lohnt sich. Ne?
Ja.
Also, keine Ahnung, ich gehe an einem Apfelbaum vorbei, ich strecke mich, ist ein bisschen anstrengend, ich komme nicht ran, dann hüpfe ich, ich nehme den Apfel, ich beiß rein, er schmeckt geil, 10 von 10.
Ja.
Wenig Aufwand, direkte Belohnung, geiles Gefühl, ich würde mich wieder nach einem Apfel strecken. Ne? So, und wenn du arm bist, dann ist aber dieser scheiß Apfelbaum so hoch, dass du da die ganze Zeit hochhüpfst. Und irgendwann lässt du das dann auch, ne? Und das schränkt natürlich auch deine Welt ein. Das heißt, Armutsbetroffene müssen häufig den eigenen Horizont, und das machen sie meistens nicht bewusst, aber so herunterdimmen, dass sie nicht die ganze Zeit nur Verbote, sehen. Ne?
Ja.
Das heißt, also es gibt einen berühmten Soziologen, Pierre Bourdieu heißt der, der hat so zur Ungleichheitsforschung viel gemacht. der sagt, je unterdrückter du bist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass du diese Unterdrückung in deinem Alltag feststellst, weil du deine Flughöhe so runterregulieren musst, weil sonst, was sagst du dir sonst? Ich armes Würstchen. Mm. Egal wie viel ich mich anstrenge, ich kann eh keinen Unterschied machen.
Ja, genau.
Wenn ich nur irgendwas versuche, werde ich schon bestraft werden. Wird es sich schon nicht lohnen? Das kannst du ja nicht fünf Tage machen. Da springst du ja von der, also jetzt, ihr wisst, was ich meine.
Ja, ja.
Das heißt, du musst aufhören, diese völlige Chancenlosigkeit zu sehen und musst so tun, als wäre dein Leben, als wäre dein Leben irgendwie okay.
Ja.
Und dann bleibst du halt vielleicht mehr in deiner Wohnung. Ne? Armutsbetroffene haben auch weniger Sozialkontakte. Weil es einfach schwer ist, Sozialkontakte zu halten, auch in andere Milieus. Und weil, wie ich schon vorhin gesagt hatte, Sozialkontakte eben auch häufig an bestimmte Aktivitäten gebunden sind, die wieder Geld Geld kosten, das man nicht hat.
Ja, ja.
Ne? So, das heißt, es ist ein ganzes, und dann natürlich ist die medizinische Versorgung beschissen. Das heißt, es gibt ganz viele auch wirklich so ganz reale Sachen, die krass sind. Armutsbetroffene wohnen häufiger an lauten Straßen, leben häufiger an Orten, wo die Umweltbelastung höher ist, leben häufiger an Orten, wo es besonders heiß ist, ne? Auch in Deutschland.
Ja, klar.
Das heißt, egal wie man es dreht und wendet, Armutsbetroffene leben häufig in Gegenden, wo es besonders wenig Grünflächen gibt. Und das alles sozusagen sorgt eben für gesundheitliche Unterschiede. Ne? So in Gegenden, wo viele arme Leute wohnen, gibt es weniger Hausärzte, gibt es weniger Psychologen, gibt es weniger Internisten.
Ja,
es gibt von allem weniger sozusagen.
Ja.
Und gleichzeitig gibt es auch dieses Wissen weniger. Mein Körper, mein Geist ist etwas, das ich verändern kann zum Guten. Ich hatte das Wissen nicht und ich mache Therapie nach Therapie und ich habe es eigentlich bis heute nicht. Bis heute gibt es einen Teil in mir, der mir sagt, ist doch egal, was du versuchst. Am Ende sozusagen kommst du nicht klar mit der Welt. Und dem muss ich immer wieder was entgegensetzen. Aber das ist eben so unwahrscheinlich, weil das so wahnsinnig anstrengend ist. Ne? So.
Das ist verstehen. Ein Teufelskreis im Grunde, ne? Weil dadurch, dass du ständig im Überlebensmodus eigentlich bist, was das finanzielle Überleben angeht, weil dich das so triggert und weil dich das im Grunde den ganzen Tag so beschäftigt, kannst du dich natürlich auch nicht mit anderen Dingen auseinandersetzen. Das heißt, es ist ja ganz klar, da kümmerst du dich nicht um deine Psyche und deinen Körper, dass es dir halt da besser geht. Das sind ja dann im Grunde Luxusprobleme in dem Moment.
Ja.
Du sagst, okay, ich muss halt irgendwie zusehen,
absolut,
dass ich einen Kühlschrank voll kriege.
Ja.
Was suche ich mir dann jetzt einen Psychotherapeuten, der mir halt irgendwie helfen kann? Oder geh zum Yoga oder mach Entspannungstechniken. Ja. Dafür habe ich überhaupt gar keine Zeit in dem Moment, gar keinen Kopf eigentlich.
Ja. Und beim Yoga auch kein Geld. Und
das kommt auch nicht so.
Das nächste ist ja, wenn du es dann doch versuchst, dann kriegst du auch häufiger Absagen.
Das stimmt,
also das heißt, armen Menschen wird bei Ärzten seltener geglaubt. Sie kriegen auch seltener Termine. Sie werden auch seltener bekommen auch seltener Therapien als Menschen aus dem Bildungsbürgertum, weil die Leute, die Psychotherapie machen, selber, also die Psychotherapeuten sind, selber häufig habituell eben aus dem Bildungsbürgertum kommen und die erkennen dann ihresgleichen.
Okay. Ja.
Das läuft auch nicht sozusagen im Vorderhirn. Also es ist keine bewusste Entscheidung, sondern die Person ist mir sympathischer. Die Person ist, von der glaube ich, dass sie mehr Selbstwirksamkeit in sich hat, was sie auch de facto hat, wenn sie irgendwie privilegierter lebt. Von der glaube ich, dass sie schneller ihre Therapieziele erreichen kann und so weiter. Ne? Bei Armutsbetroffenen wird häufiger auch gesagt, dass sie nicht therapiefähig sind und so. Ne? Also weil sie zu destruktiv seien, weil sie und so weiter. Ne? Und das ist dann irgendwann aber auch selbsterfüllende Prophezeiung.
Klar,
so.
Stimmt, klar.
Ja.
Olivier, eine Frage noch zum Schluss. Und ich weiß, dass das eigentlich eine große Frage ist. Und du wahrscheinlich viel dazu zu sagen hättest. Aber
ich halte mich kurz.
Nein, das wollte ich jetzt gar nicht dazu sagen. Aber ich weiß, was das für ein großes Thema ist. Wenn du jetzt mit PolitikerInnen sprechen würdest, die wirklich was verändern können und wollten, was würdest du für drei Dinge denen mit auf den Weg geben? Und ich weiß, drei reichen nicht, aber versuch trotzdem mal irgendwie nur an drei zu denken, damit sich beim Thema Armut was tut. Welche drei Sachen müssten zuerst angegangen werden?
Ich würde die Frage lieber versuchen, anders zu beantworten,
gerne,
wenn ihr mir das erlaubt.
Klar.
Weil ich habe gemerkt, dass es mich frustriert, mich immer damit zu beschäftigen, was man PolitikerInnen gut sagen kann, denn sie tun es ja offensichtlich nicht. Und zwar ja auch schon seit irgendwie 25 Jahren mindestens, natürlich viel länger, aber das ist jetzt so der Zeitraum, den wir irgendwie gut überblicken können, was so Sozialgesetzgebung angeht, ne? Mit irgendwie einer zunehmenden Neoliberalisierung von Systemen, mit der Einführung der Agenda 2010 und so weiter. Das heißt, in den letzten 2 Jahren hat sich meine Programmatik oder meine politische Denkweise so verändert, dass ich denke, ich bin es satt und ich bin es leid. Das klingt total destruktiv, ist es aber gar nicht vielleicht. Ich versuche es zu erklären. Ich bin es wirklich satt und leid, den Leuten, die alle Möglichkeiten haben, alles Wissen zu haben, denen das zu erzählen, was sie längst wissen könnten.
Mhm.
Das heißt, wenn ich auf Fachtagungen sitze, manchmal bin ich bei so Armutsfachtagungen, wenn ich da mit WissenschaftlerInnen spreche, dann sagen die mir eigentlich, wenn wir irgendwie kurz uns unterhalten, eigentlich immer dasselbe. Es gibt schon seit Jahrzehnten kein Wissensdefizit, was Armut angeht. Und es gibt auch kein Defizit darum, was die richtige Handlungsweisen wären, das zu beenden. Also das heißt, warum immer wieder sozusagen sich der Niederlage beugen, indem man das macht, was schon seit Jahrzehnten gemacht wird, nämlich zu appellieren mit moralischen Appellen. Das heißt, jetzt könnte man sagen, okay, Olivier, das ist ja ganz schön traurig, dann können wir es ja auch sein lassen. Das ist aber auch nicht mein
Wollte ich gerade sagen, was denn stattdessen,
ne?
Das wäre, da bin ich gespannt.
ich denke, ich habe sozusagen vor allen Dingen Hoffnung in die Menschen, die ich als Teil meiner Klasse identifiziere, in die ArbeiterInnenklasse. Also ich glaube, wir müssen zusammen erkennen, dass Armut und Prekarität und prekäre Beschäftigung und Leute, die eben über der Armutsschwelle sind, aber die im Lohn arbeiten und sich häufig auch erschöpft sind, häufig auch psychische Erkrankungen haben, dass wir jede Menge Gemeinsamkeiten haben. Und ich glaube, dass wir sozusagen uns gemeinsam organisieren müssen, in der Anerkennung unserer Interessen, also für gute Löhne, für eine gute Gesundheitsversorgung. Ich glaube, dass wir die Gewerkschaften stärken müssen.
Okay.
Also meine Analyse ist zunehmend, nicht die Politik zu adressieren, sondern versuchen direkt die Leute aus meiner Klasse anzusprechen, sie zu politisieren, um darüber hinaus sozusagen gesellschaftlichen Druck auszuüben, dem sich idealerweise Parteien irgendwann beugen, weil sie sagen, okay, das ist, die sind so wütend und so entschlossen, wir können das nicht länger ignorieren.
Ja.
Also, dass man sozusagen über Bande kommt.
Ja. Okay.
Das hilft euch jetzt sozusagen nicht so richtig weiter in eurer Frage, aber was anderes kann ich nicht mehr sagen.
Ich finde das vor allen Dingen auch einen spannenden Gedanken, weil wir tragen uns ja auch immer damit, ne? Wir als Sozialverband adressieren ja auch viel Politik in vielen Bereichen, wo du denkst, also kommt man sich ja schon vor wie eine Schallplatte, die einen Sprung hat, ne? So
frustrierend manchmal.
Genau, frustrierend manchmal. Von daher können wir das, glaube ich, gut nachvollziehen. Ich frage mich nur, hast du eine Idee? Weil vorhin hast du ja gesagt, naja, also wenn ich armutsbetroffen bin oder einfach auch zu den Niedriglöhnen arbeite, ich habe ja einfach ganz viele andere Gedanken in meinem Kopf, ne? Ich muss den Kühlschrank vollkriegen und so weiter und so fort. Haben diese betroffenen Menschen die Kapazität, sich für sowas stark zu machen? Oder müssen die einfach in so vielen Hamsterrädern sein, dass es dafür gar keine Möglichkeit gibt?
Ich glaube, in vielen Fällen ja. In vielen Fällen hast du recht. In vielen Fällen ist sozusagen das so prekär, dass sich alles nur um die eigene Bewältigung der Lebensorganisation dreht.
Mhm.
Ich glaube, das ist ja sozusagen das Gute an einem weiteren Begriff von Klasse, von sozialer Klasse, dass ich sozusagen eben nicht nur Menschen meine, die in Armut leben, sondern es gibt zum Beispiel Leute wie mich, viele Leute, die in Armut gelebt haben. Also erstens muss ich ganz kurz eine Lanze aufbrechen für Menschen, die in Armut leben und politisch aktiv sind. Es gibt häufiger, als man denkt, gibt es insgesamt nicht so häufig, aber es gibt mehr, als man denkt.
Ja.
Und da gibt es Leute, die seit Jahrzehnten wirklich in erwerbslosen Initiativen,
unbedingt.
In Obdachlosen, Selbstorganisationen, Arbeit tun. Das gibt's schon. Natürlich ist es aber, und damit habt ihr recht, unwahrscheinlicher, eben weil viel mehr Druck auf den Leben lastet. Und deswegen glaube ich, sozusagen hilft mir mein Begriff von Klasse, der sozusagen zwei Klassen im unversöhnlichen Kampf gegeneinander sieht, also die Reichen und weite Teile der Gesellschaft, die ich als ArbeiterInnenklasse ausmache, weil es da verschiedene Milieus gibt. Da gibt es sozusagen, es gibt jede Menge Akademiker, die versuchen in ihrer wissenschaftlichen Arbeit die sozialen Verhältnisse zum Besseren zu verändern.
Ja.
Sie versuchen, eine Forschung zu machen, die den eigenen Leuten nutzt. Es gibt in fast allen sozusagen Arbeitsbereichen Leute, die sozusagen ökonomisch zwar noch unter Druck stehen, aber in Positionen sind, die dann eben, weil sie selber eine Armut gelebt haben, irgendwann dann in die Betriebsräte gehen und so weiter. Also es gibt wirklich verschiedene Teile der Klasse und deswegen auch verschiedene Aufgaben. So, das heißt, wenn Leute das nicht schaffen, sich politisch zu betätigen, dann würde ich jetzt nicht nochmal moralisch auf die einprügeln wollen.
Nee,
wie
das
kannst du,
nee.
Wie ja. kannst du, arme ja. Sau, die, dich nicht noch politisch aktivieren, sondern ja. würde versuchen, mich an die zu wenden, wo ich glaube, dass da eh was geht.
Okay.
Das sind natürlich vor allen Dingen junge Leute, vor allen Dingen Studierende.
Ja.
Die aber, jede dritte oder vierte Person, die studiert, lebt ja auch in Armut.
Ja, na klar.
Also,
ja. Ja.
also das heißt, die so auch betroffen sind, die aber einen größeren Hebel haben oder eine größere Selbstwirksamkeit haben. Ich glaube, Das kann dann sukzessive andere Leute mitziehen, hoffe ich zumindest.
Okay.
Ja.
Ach, Olivier, ich danke dir sehr, dass du so, ja. so viele persönliche Sachen auch ja. erzählt hast.
Ja.
Das ist auch nicht selbstverständlich und ich finde das sehr, sehr wichtig, dass du das tust, was du tust und dass du, wie gesagt, mit uns offen darüber sprichst. Wir werden auf alle Fälle deine Bücher bei uns in den Shownotes verlinken. Vielleicht
genau.
möchte ja die eine oder der andere da mal einen Blick reinwerfen.
Ja,
kann ich nur
wertvoll
erwähnen. Dann sage ich an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank, dass du heute dabei warst.
Vielen Dank.
Ja, und vielen Dank auch an euch beide für die Moderation und das tolle Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Danke.
Bis bald, Olivier. Mach's gut.
Bis bald.
Tschüss.
Ja,
tschüss. Tschüss.
Das war er, der Podcast des SOVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!